Liebe Zuhörer unseres Radios, in seinem Jesusbuch bringt der Papst nun eine Zusammenfassung über das Wesen der Auferstehung des Herrn und ihre geschichtliche Bedeutung. Fragen wir nun zusammenfassend noch einmal, welcher Art die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gewesen ist. Die folgenden Unterscheidungen sind ihm wichtig. Jesus ist kein ins allgemein biologisch Leben zurückgekehrter, der dann nach den Gesetzen der Biologie eines Tages wieder sterben müsste. Zweitens, er ist kein Gespenst. Er zitiert dann das Wort Geist, wie das bei Lukas vorkommt. Das bedeutet, er ist nicht jemand, der eigentlich der Totenwelt zugehört, aber irgendwie sich in der Lebenswelt zeigen kann. Drittens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind aber auch etwas anderes als mystische Erfahrungen, in denen der menschliche Geist einen Augenblick über sich hinausgehoben wird und die Welt des Göttlichen und Ewigen wahrnimmt, um dann wieder in den normalen Horizont seines Denkens zurückzukehren. Die mystische Erfahrung ist eine zeitweilige Entgrenzung des Raumes der Seele und ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Sie ist aber nicht eine Begegnung mit einer von außen auf mich zutretenden Person. Paulus hat seine mystische Erfahrungen, wie zum Beispiel die in 2 Korinther 12, 1-4, geschilderte Erhebung bis in den dritten Himmel, ganz klar von der Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Damaskus unterschieden. Diese ist ein Ereignis in der Geschichte, eine Begegnung mit einem Lebenden. Was können wir aufgrund all dieser biblischen Nachrichten nun wirklich über das eigentümliche Wesen der Auferstehung Christi sagen? Sie ist ein Ereignis in der Geschichte, das doch den Raum der Geschichte sprengt. Es reicht über sie hinaus. Vielleicht dürfen wir uns einer analogen Sprache bedienen, die in vielerlei Hinsicht unangemessen bleibt, aber doch einen Zugang zum Verstehen öffnen kann. Wir könnten die Auferstehung als so etwas wie einen radikalen Mutationssprung ansehen, in dem sich eine neue Dimension des Lebens, des Menschseins auftut. Auf die Problematik dieses Ausdrucks Mutationssprung habe ich ja schon hingewiesen. Ja, die Materie selbst wird in eine neue Wirklichkeitsweise umgebrochen. Der Mensch Jesus gehört nun gerade auch mit seinem Leib ganz und gar der Sphäre des Göttlichen und Ewigen zu. Geist und Blut haben, wie Tertullian, das ist ein Kirchenvater des 2., 3. Jahrhunderts, einmal sagt, von nun an einen Ort in Gott. Auch wenn der Mensch von seinem Wesen her zur Unsterblichkeit geschaffen ist, so ist erst jetzt der Ort da, in dem seine unsterbliche Seele den Raum, die Leiblichkeit findet, in der Unsterblichkeit Sinn erhält als Mitsein mit Gott und der ganzen Menschen, versöhnten Menschheit. Die Gefangenschaftsbriefe des heiligen Paulus an die Kolosser und Epheser meinen genau dies, wenn sie vom kosmischen Leib Christi sprechen und damit anzeigen, dass der verwandelte Leib Christi zugleich der Ort ist, an dem die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott und miteinander eintreten und so definitiv leben können in der Fülle unzerstörbaren Lebens. Da wir selbst keine Erfahrung einer solchen erneuerten, veränderten Weise von Materialität und Leben haben, ist es nicht verwunderlich, dass dies den Bereich dessen, was wir uns vorstellen können, überschreitet. Wesentlich ist, dass mit der Auferstehung Jesu nicht irgendein einzelner Toter irgendwann einmal revitalisiert wurde, sondern dass in der Auferstehung ein ontologischer, das Sein als solcher berührender Sprung geschah. Also ontologisch heißt seinsmäßiger Sprung geschah. Es wurde eine Dimension eröffnet, die uns alle angeht und die für uns alle einen neuen Raum des Lebens, des Mitseins mit Gott geschaffen hat. Von da aus ist auch die Frage nach der Auferstehung als einem historischen Ereignis anzugehen. Einerseits müssen wir sagen, das Wesen der Auferstehung sei es gerade, dass sie die Geschichte sprengt und eine neue Dimension eröffnet, die wir gemeinhin die eschatologische, also die endzeitliche nennen. Auferstehung tut einen neuen Raum auf, der die Geschichte über sich selbst hinaus öffnet und das Endgültige schafft. In diesem Sinn gilt, dass Auferstehung nicht ein gleichartiges historisches Ereignis wie eine Geburt oder eine Kreuzigung, die Kreuzigung des Herrn ist. Sie ist etwas Neues. Sie ist ein ganz neuer Typ von Ereignis. Aber zugleich muss festgestellt werden, dass sie nicht einfach außerhalb oder oberhalb der Geschichte steht. Als Ausbruch aus der Geschichte über diese hinaus hat sie doch ihren Anfang in der Geschichte selbst und gehört ihr ein Stück weit zu. Man könnte dies vielleicht so ausdrücken. Die Auferstehung Jesu führt über die Geschichte hinaus, aber sie hat eine Fußspur in der Geschichte hinterlassen. Deshalb kann sie von Zeugen als Ereignis einer ganz neuen Qualität bezeugt werden. In der Tat ist die apostolische Predigt mit ihrer Leidenschaft und ihrer Kühnheit undenkbar, ohne eine wirkliche, von außen die Zeugen treffende Berührung mit dem ganz Neuen und Unerwarteten, das im Sich-Zeigen und Sprechen des auferstandenen Christus bestand. Nur ein wirkliches Ereignis von radikal neuer Qualität konnte die apostolische Predigt ermöglichen, die nicht mit Spekulationen oder inneren mystischen Erfahrungen zu erklären ist. Sie lebt in ihrer Kühnheit und Neuheit von der Wucht eines Geschehens, das niemand erdacht hatte und das alle Vorstellungen sprengte. Am Schluss bleibt freilich für uns alle immer wieder die Frage, die Judas Thaddäus im Abendmahlssaal an Jesus gerichtet hatte. Herr, was ist geschehen, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Ja, warum machst du nicht machtvoll dich deinen Feinden offenbar, die dich ans Kreuz gebracht haben? So möchten wir fragen. Warum hast du ihnen nicht mit unwiderlegbarer Kraft gezeigt, dass du der Lebendige bist, der Herr über Leben und Tod? Warum zeigtest du dich nur einer kleinen Schar von Jüngern, deren Zeugnis wir uns nun anvertrauen müssen? Die Frage betrifft freilich nicht nur die Auferstehung, sondern die ganze Weise der Offenbarung Gottes in der Welt. Warum nur Abraham? Warum nicht den Mächtigen dieser Welt? Warum nur Israel und nicht unbestreitbar allen Völkern dieser Erde? Es ist das Geheimnis Gottes, dass er leise handelt, dass er nur allmählich in der großen Geschichte der Menschheit seine Geschichte aufbaut, dass er Mensch wird und dabei von den Zeitgenossen, von den maßgebenden Kräften der Geschichte übersehen werden kann, dass er leidet und stirbt und als Auferstandener nur über den Glauben der Seinigen, denen er sich zeigt, zur Menschheit kommen will, dass er immerfort leise an die Türen unserer Herzen klopft und uns langsam sehend macht, wenn wir ihm auftun. Und doch ist nicht gerade dies die göttliche Art? Nicht überwältigen mit äußerer Macht, sondern Freiheit geben, Liebe schenken und erwecken? Und ist das scheinbar so Kleine, wenn wir es gut bedenken, nicht das wahrhaft Große? Geht nicht von Jesus eine durch die Jahrhunderte wachsende Lichtspur aus, die von keinem bloßen Menschen kommen konnte und in der wirklich das Licht Gottes in die Welt hineinleuchtet? Hätte die Predigt der Apostel Glauben finden und eine weltweite Gemeinschaft aufbauen können, wenn nicht die Kraft der Wahrheit in ihr gewirkt hätte? Wenn wir den Zeugen wahren Herzens zuhören und uns den Zeichen öffnen, mit denen der Herr sie und sich selbst immer neu beglaubigt, dann wissen wir es. Er ist wahrhaft auferstanden. Er ist der Lebende. Ihm vertrauen wir uns an und wissen, dass wir auf dem rechten Weg sind. Mit Thomas legen wir unsere Hände in die durchbohrte Seite Jesu und bekennen, mein Herr und mein Gott. Das war jetzt die Zusammenfassung all dessen, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Jetzt wird es dann um die Himmelfahrt des Herrn gehen. Die Mutter Gottes, die Hilfe der Christen, erflehenen Segen und Gnade vom Herrn. Und der Herr segne sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.